Ja, ich möchte euch nochmal von dieser Stelle aus grüßen und euch Gottes Segen wünschen. Und genau, es ist schön, im Haus des Herrn zu sein und auch den Herrn anzubeten, unseren allmächtigen Gott. Gott hat Gnade geschenkt. Gestern wurde jemand getauft hier in der Gemeinde, eine über 90-jährige Frau von Trossingen. Also von der FECG-Gemeinde. Und es ist schön, dass heute noch Menschen getauft werden, dass sie dadurch ihre Zugehörigkeit zu Jesus bekennen. Ja, Amen. Es wäre schön, wenn auch bei uns mal wieder eine Taufe wäre, dass wir daran Anteil haben könnten. Aber was nicht ist, kann noch werden. Ja, wenn dieses Jahr nicht mehr, dann nächstes Jahr, oder? Gott kann Großes tun in unserer Mitte, das glauben wir. Ja, heute Morgen möchte ich schon mal anfangen, die Weihnachtszeit einzuläuten, sozusagen mit dem Text, den wir heute haben. Diese Weihnachtsgeschichte, dieser Bericht, das ist ja keine Geschichte im Sinne von einem Märchen, sondern es ist eine Realität geworden, über die wir Bericht haben aus dem Wort Gottes. So, diese Geburt Jesu, die wir am 24. Dezember feiern, 24. und die Tage danach, die hat ja auch eine Vorgeschichte. Eine Geburt hat immer eine Vorgeschichte. Und wir wollen darüber lesen, wie Gott Maria begegnet ist und zu ihr gesprochen hat. Ich finde das eine ganz, ganz wunderbar schöne Geschichte. Ja? Wenn Gott Leben schafft, ist es was Schönes, weil Gott ist der Gott des Lebens. Gott gibt Leben. Und wenn Leben gegeben wird, ist das was Schönes. Vor allem, wenn Menschen ewiges Leben gegeben wird, ist das etwas Schönes und Wunderbares. Lasst uns aufstehen, soweit es möglich ist. Ich möchte einen Text vorlesen. Lukas 1,26 und die folgenden. Das ist ein bisschen ein größerer Abschnitt heute mal, ausnahmsweise. Da heißt es: Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth gesandt. Zu einer Jungfrau, die einen Mann namens Josef aus dem Haus Davids verlobt war. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und er kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, Begnadigte, der Herr sei mit dir. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und du sollst ihm seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit. Und seines Königtums wird kein Ende sein. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie wird dies zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und so weiter. Lass uns nochmal beten. Halleluja. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du deinen Sohn, ja, in diese Welt gesandt hast, in Form eines Säuglings, eines Menschen, eines ja, eines Menschen, der auch diese Entwicklungsprozesse und Entwicklungsschritte durchlaufen musste, wie jeder andere Mensch, doch ohne Sünde. Und dafür danken wir dir, Herr, für dieses Wunder der Geburt deines Sohnes. Wir beten dich an, wir ehren dich, Herr, denn du bist ein guter Gott und du hast Gedanken des Friedens über uns und nicht zum Unheil. Du willst uns Zukunft und Hoffnung schenken in Zeiten, die schwierig sind. Dank sei dir von ganzem Herzen für dein Wort. Und Herr, sprich du durch dieses Wort zu unseren Herzen, durch deinen Heiligen Geist. Darum bitten wir, Vater, in Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr dürft den Platz nehmen. Ja, die Geburt Jesu hat eine Vorgeschichte. Eine unfruchtbare und eine, die keinen Mann hat, soll schwanger werden. Wie wird dies zugehen? Elisabeth, die Frau des Johannes des Täufers, war unfruchtbar. Sie war hochbetagt. Und Gott spricht zu Johannes: Deine Frau wird schwanger werden. Wie soll das zugehen? Eine junge Frau wie Maria, zu ihr kommt ein Engel und sagt: Du wirst schwanger werden. Ich habe keinen Mann, wie soll das zugehen? Wie soll das zugehen? Ich glaube, wir haben öfters die Frage: Wie soll das zugehen in meinem Leben? Ich sehe keine Lösung, ich sehe Unmöglichkeiten. Wie soll das zugehen? Wie soll die Veränderung kommen? Wie soll die Lösung kommen? Vater im Himmel, ich verstehe das nicht. Aber wie wir schon gehört haben, das Wort des Herrn ist ein schöpferisches Wort, ein kreatives Wort. Es ist ein Wort mit Autorität und Vollmacht. Wenn Gott spricht, so geschieht es. So lasst uns Gottes Reden suchen. Wir sollten Gott bitten: Sprich zu mir, rede zu mir, lass dein Wort lebendig werden. Wir lesen ja viel, manchmal überlesen wir Dinge, aber manchmal, da springt so ein Wort dir in die Augen, ja, das fällt dir auf. Boah, da steht etwas, das trifft genau auf mich zu. Und das sollten wir suchen, deshalb sollten wir auch lesen. Lesen, lesen, nochmal lesen, damit der Herr zu uns sprechen kann. Amen? Ja. Heute in dieser Welt wird nur noch wenig gelesen. Die meisten lesen während ihrer Schulzeit, während ihres Studiums und dann nimmt das Lesen ganz rapide ab. Bei uns Gläubigen sollte das nicht so sein. Wir sollten das Wort Gottes verinnerlichen. Natürlich kann man es auch hören, das Wort. So wie Samuel sagt, wir haben heute vertonte Programme, die das Wort Gottes uns vorlesen können. Oder auch, per Smartphone kannst du ERF-Bibelserver draufladen oder kannst du es überall mitnehmen in Taschenformat. Aber zurück zu unserem Text. Eine unfruchtbare und eine, die keinen Mann hat, sollen schwanger werden. Der Unterschied macht, dass Gott genau das vorhergesagt hat. Gott hat geredet. Grundsätzlich ist ja Kinderwunsch normal. Das ist das Normalste der Welt. Gott hat gesagt: Seid fruchtbar und vermehrt euch. Aber heute sagen die Menschen: wie kann ich in Zeiten der Krisen und der Unsicherheiten, wie kann ich da ein Kind in die Welt setzen? Man weiß ja gar nicht, was auf uns zukommt. Aber auch während des Zweiten Weltkrieges sind Kinder gezeugt worden und Kinder auf die Welt gekommen. Es gab immer Zeiten der Krisen und der Unsicherheiten. Ich denke an die Eltern von Mose, Amram und Jochebed. Sie haben Mose gezeugt in einer Welt höchster Lebensgefahr. Die Bedrohung wurde sogar angesagt. Alle männliche Geburt muss getötet werden von den Israeliten. Aber Gott hat das Kind bewahrt und gerettet und sogar für seine Ziele gebraucht. Wer sind wir, dass wir sagen, wir bestimmen darüber, dass ein Mensch geboren werden soll oder nicht? Wer sind wir? Wenn Gott sagt, sei fruchtbar und mehrt euch, wo ist das Problem? Warum vertrauen wir Gott nicht? Natürlich, ja, früher hatten die Leute 10 und 12 Kinder oder 7 und 5. Heute haben sie noch 1 oder vielleicht 2 und wenn es hochkommt, 3. Aber grundsätzlich zu einer Familie gehört ein Kind, damit es eine Familie ist. Vorher ist ein Ehepaar und dann ist eine Familie. Und ja, Gott hat auch hier gehandelt. So der Engel Gabriel, der Engel und eine Jungfrau, das ist der Bericht hier. Das ist ein guter Titel, wäre was für die Zeitung. Der Engel und die Jungfrau. Man liest es und sagt, was ist da los, was sagt das? Und da steht, wurde der Engel Gabriel zu einer Jungfrau, die einen Mann namens Josef aus dem Haus Davids verlobt war. Diese Jungfrau war Maria. Die Neue Genfer sagt, sie hieß Maria und war unberührt. Sie hieß Maria und sie war unberührt. Hier geht es um Sexualität. Sexualität ist ein Thema, das eigentlich in der Kirche nicht eher tabu ist. Also da redet man nicht drüber. Aber in der Welt ist es ein Riesenthema. Und warum sollten wir uns von der Welt belehren lassen, wenn Gott auch über dieses Thema spricht? Diese Worte, verlobt und unberührt, das sind Schlüsselbegriffe. Ich möchte 2, 3 Gedanken zu diesem Vers machen. Hier haben wir einen Text der Bibel, der durch eine kleine Akzentverschiebung zu einer Irrlehre wird. Und zwar, die Akzentverschiebung ist folgender. Die Bibel schreibt, dass es eine Jungfrau ist, also eine Frau, die noch keinen Geschlechtsverkehr hatte, eine unberührte Frau. Heute aber hört man in bestimmten Kreisen, ja, Maria war eine junge Frau. Plötzlich wird aus der Jungfrau nur eine junge Frau. Das ist eine unzulässige Akzentverschiebung, die zu einer Irrlehre führt. Denn wenn Maria keine Jungfrau gewesen wäre, also eine unberührte Frau, eine Frau, die noch mit keinem Mann Geschlechtsverkehr hatte, wenn sie das nicht wäre, dann wäre Jesus nicht Gottes Sohn, sondern nur ein normaler Mensch. Und damit bricht die ganze Erlösungslehre des Messias Jesus Christus zusammen. Dann kannst du das alles vergessen mit dem Kreuz und der Rettung. Dann wäre hier ein normaler Mann am Kreuz gestorben, der genauso ein Mann ist wie alle anderen Männer. Das wird daraus durch diese kleine Akzentverschiebung. Wehe uns, wenn wer zum Wort Gottes hinzutut, zu dem wird Gott die Plagen hinzutun. Und wer zum Wort Gottes etwas wegtut, dem wird Gott auch etwas wegtun. Gott schafft sich zweitens hier einen Rechtsrahmen. Der Engel wird zu einer Jungfrau namens Maria geschickt. Und ihr wird, hier ist Folgendes der Fall. Maria soll schwanger werden. Sie war aber verlobt mit Josef. Verlobt war damals wie schon juristisch verheiratet. Verlobt, eigentlich heißt dieses Wort versprochen sein. Also Maria war Josef versprochen. Aber dieses Wort versprochen oder verlobt im alten, also in diesem Text, das ist mehr als nur eine Verlobung in unserem Sinne. Und zwar, diese Verlobung war so bindend wie die eigentliche Eheschließung. Also versprochen war, wie schon verheiratet. Nur hat ein Fest noch nicht stattgefunden und den Vollzug der Ehe, nämlich die eheliche Gemeinschaft. Deshalb hat Josef überlegt, sich von Maria zu trennen, sie zu entlassen. Und zwar in Matthäus 1, 18 steht Folgendes. Ich möchte es einmal nur als Hintergrund lesen. Da heißt es, mit der Geburt Jesu Christi verhielt es sich aber so. Als nämlich Maria, also Jesus Mutter, dem Josef verlobt war, also versprochen war, bindend, praktisch juristisch schon verheiratet, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, nämlich sie war unberührt, sie hat noch keinen Sex, schwanger. Sie wurde schwanger. Das deutet jetzt darauf hin, wenn man die Geschichte nicht kennt, sie hat praktisch juristisch gesehen schon Ehebruch begangen. Weil sie ja offiziell schon rechtlich bindend an Josef versprochen war. Schwanger erfunden von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Während er dies aber bei sich überlegte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, hier steht deine Frau, nicht deine Verlobte oder deine Freundin, sondern deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn das in ihr Gezeugte ist vom Heiligen Geist. Bei diesem Versprechen, bei dieser sogenannten Verlobung, wurde sexuelle Enthaltsamkeit von beiden Seiten vor und nach diesem Treueversprechen erwartet. Untreue wäre zu dieser Zeit als Ehebruch gewertet worden, wie gesagt. Deshalb wollte Josef, der von seiner Frau spricht, sie heimlich verlassen. Aber wenn Josef Maria heimlich verlassen hätte, hätte ja Maria keinen Rechtsrahmen gehabt, in dem sie Jesus zur Welt gebracht hätte. Sie hätte als alleinerziehende Mutter gegolten. Eigentlich war das damals schwierig, sehr schwierig. So, wie bei dieser Versprechenszeit, also wenn man sich versprochen hat, wir gehören hier zusammen, wir wollen heiraten oder wir wollen das, eine Ehe eingehen, wurde vor und nach dieser Versprechenszeit bis zur tatsächlichen Feier Enthaltsamkeit erwartet. Untreue wurde als Ehebruch gewertet. Wir sehen, wenn wir diese Wahrheit mit der heutigen Praxis vergleichen, dann sehen wir, dass wir heute weltenweit entfernt sind von den Gedanken Gottes, wie Gott es ursprünglich gedacht hat. Welten weg von Gottes Gedanken. Gott hat ganz andere Maßstäbe. Maßstäbe der Heiligkeit und der Reinheit. Gott ist nicht gegen Sexualität, aber Gott will, dass Sexualität in dem geschützten Rahmen einer offiziellen, juristisch anerkannten Ehe stattfindet. Darauf liegt der Segen Gottes. So, sei gegrüßt, sagt nun der Engel zu Maria. Sei gegrüßt, Begnadete. Der Herr ist mit dir. Was Gott wohl über uns denkt, so hat Gott über Maria gedacht. Sei gegrüßt, Begnadigte. Sei begrüßt, Begnadigter. Wie denkt Gott wohl über uns? Ich habe mich das auch schon gefragt. Herr, wie denkst du über mich? Denke ich richtig über, schätze ich mich richtig ein? Oder wie würdest du mich einschätzen? Wie denkst du über mein Leben? Ich finde, das ist eine sehr schöne Aussage, eine Bestätigung von Marias bisherigem Lebenswandel. Sei gegrüßt, Begnadigte. Gott hat dich erwählt, sein Werkzeug zu sein. Gott will dich gebrauchen für seine Zwecke, für seine heiligen Wege. Und wisst ihr, Geschwister, Gott kann uns auch anders gebrauchen für seine heiligen Wege. Wir müssen nicht unbedingt schwanger werden. Wir können andere Dinge tun, die Gott genauso durch uns tun will in dieser Welt. Zum Beispiel mit Menschen über den Glauben reden oder kranke Menschen dienen oder anderes tun, was Gott geplant hat, wo er uns aufs Herz legen kann. Wodurch Gottes Wort auch zu uns kommt, sei gegrüßt, du Begnadigte, du Begnadigter. Du bist wertgeschätzt in meinen Augen. Ich will dich segnen. Ich will mit dir sein. Zu Gideon hat Gott gesagt, sei gegrüßt, du Held, du streitbarer Held, jemand, der sich verkrochen hat und heimlich Weizen gedroschen hat. Da spricht Gott zu ihm, sei gegrüßt, du streitbarer Held. Und dieser Gideon, er sagt, Herr, wieso, wenn du doch der mächtige Gott bist, wieso müssen wir vor den, was weiß ich, Philistern leiden und uns die Ernte rauben lassen? Warum gibt es da nichts, einen anderen Weg? Und sagt, hey, du bist der Weg, den Gott gebrauchen will. Du bist die Person, die Gott gebrauchen will, um eine Änderung herbeizuführen. Die Frage ist, willst du, will ich, wollen wir die Person sein, die eine Änderung herbeibringt in dieser Welt, in diesen Tagen, in deiner Familie, in deinem Arbeitsplatz, wo auch immer? Willst du dich bereitstellen, zur Verfügung stellen? Wir wollen alle Veränderung. Wenn wir in die Nachrichten schauen, wenn wir in die Politik schauen, das ganze Land erwartet Veränderung. Reformen, aber keiner will, dass es Nachteile gibt. Es muss immer nur besser werden. Irgendjemand soll das alles machen. Die armen Politiker, die ganze Erwartungshaltung, ich möchte kein Politiker sein, aber ich bete für sie, dass sie gute Dienste tun. Wir wollen die Veränderungen, aber Herr, bitte machst du oder jemand anders, mein Nachbar, irgendjemand, nur nicht ich. Aber Gott sagt, ich will dich gebrauchen. Ich will dich gebrauchen. Und ich will dich gebrauchen. Bist du bereit? Wenn Gott handelt, was passiert dann? Denn du hast Gnade bei Gott gefunden, sagt der Engel Gabriel. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Und das stimmt, wir haben alle Gnade bei Gott gefunden. Es ist Gnade, dass wir das Heil in Christus erkennen durften. Das ist Gnade. Und weil es Gnade ist, deshalb haben wir nicht das Recht, denen, die es noch nicht erkannt haben, von oben herab irgendetwas zu sagen, sondern eigentlich brauchen wir Barmherzigkeit mit denen, die es noch nicht erkannt haben. Wir sollten ihnen mit Barmherzigkeit, wir sind Bevorzugte Gottes, weil die Gnade Gottes uns erschienen ist. Die heilbringende Gnade Gottes, sagt Titusbrief. Die heilbringende Gnade Gottes ist uns erschienen. Und wir haben diese Gnade Gottes erkannt. Und die Gnade Gottes hat uns getroffen. Aber die Botschaft wird auf der ganzen Welt, zumindest größtenteils, vielleicht im Urwald noch nicht, aber da, wo digitale, elektronische Medien sind, wer will, kann die Botschaft, die heilbringende Gnade Gottes hören und erkennen. Er kann sie finden. Sie wird verbreitet weltweit. Wir brauchen Barmherzigkeit für die, die es noch nicht verstanden haben. Und Liebe zu ihnen, dass wir es ihnen wenigstens nochmal sagen, in der Hoffnung, dass ihnen die Augen aufgehen, dass sie auch diese Gnade finden und Gottes Reden verstehen können. So, du hast Gnade bei Gott gefunden, sagt der Engel zu Maria. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Gott schickt den Engel zu Maria. Und Gott spricht. Und wenn Gott spricht, geschehen Wunder. Amen. Wenn Gott spricht, Gottes Wort noch einmal. Gottes Wort ist ein kreatives Wort. Ein schöpferisches Wort. Ein kraftvolles Wort. Ein Wort, das Veränderung schafft. Es wäre eine Beleidigung, eine massive Sünde, wenn wir Gott vorwerfen würden, hey Gott, was du sagst, das ist Geschwätz von gestern, das mit dem können wir nichts anfangen. Das wäre Sünde, denn Gottes Wort ist die Wahrheit. Jesus ist das fleischgewordene Wort, die Inkarnation, die Fleischwerdung Jesu. Das Wort wurde Fleisch, Johannes 1,14, und wohnte unter uns. Was Gott gesprochen hat, ist Realität geworden. Es ist in Existenz gekommen. Das tut Gott. Gott tut Wunder. Gott schafft Wunder. Amen. Gott schafft heute noch Wunder. Wir brauchen den Glauben an die Wunder Gottes. Vielleicht brauchst du auch ein Wunder. In deiner Firma, in deiner Ehe, in deiner Verwandtschaft, bei deinen Kindern, was weiß ich wo. Bei deiner Gesundheit, bei deinen Finanzen, du brauchst ein Wunder. Gott ist der Gott der Wunder. Glaube an diesen Gott. Vertraue seinem Wort und rechne mit seinem Eingreifen. Er wird die Veränderung schenken. Amen. Schwanger werden. Und du sollst ihm seinen Namen Jesus nennen. Also dieser Engel spricht zu Maria und sagt, pass auf, das, das und das soll geschehen, wird geschehen und du sollst so handeln. Und der zweite Teil der Engelbotschaft ist folgender. Du wirst den verheißenen König gebären. Und die Worte sind so, dieser, nämlich dein Sohn, wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Welche Mutter möchte nicht gerne einen Sohn auf die Welt bringen, von dem vorher schon gesagt wird, das wird ein großer Mann werden. Dein Kind wird ein besonderes Kind sein. Hey, ich vermute mal, als Eltern wären wir da schon, also das Wort Stolz in der Kirche passt nicht, aber irgendwie wären wir schon begeistert, oder? Wenn wir so ein, irgendeine Mutter hat Einstein zur Welt gebracht, einen jüdischen Wissenschaftler. Aber irgendeine Mutter hat auch Adolf Hitler auf die Welt gebracht, einen Massenmörder. Und wenn wir ein Kind auf die Welt bringen, wissen wir nicht, die Eltern, was wird aus diesem Kind? Wird es ein Penner auf der Straße oder wird es ein Doktor, ein Akademiker? Das wissen wir nicht. Aber eins wissen wir können Gott bitten und sagen, Herr, segne, du hast uns dieses Kind geschenkt. Die Kinder sind eine Gabe Gottes. Leibesfrucht ist ein Geschenk, sagt Psalm 127. Und wir können beten und sagen, Herr, dieses Kind weihen wir dir. Und wir unterstellen es deinem Segen und deiner Fürsorge. Und Herr, wir glauben, dass du für dieses Kind sorgst und dass du es durchbringst, wie du Mose durchgebracht hast. Wir vertrauen dir in schwierigsten Zeiten. Amen. Wir vertrauen Gott in schwierigsten Zeiten. Das ist Glaube. Das sind Glaubenshelden. Lies Hebräer 11. Die Glaubenshelden. Wir sollen auch Glaubenshelden sein. Wir sollen Gott vertrauen für unsere Kinder, für unsere Angelegenheiten. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. David wurde versprochen, weil du Gott treu warst, wird auf deinem Thron immer jemand sitzen, einer von deinen Nachkommen, der wird ewig auf deinem Thron sitzen. Dein Thron hat Bestand in Ewigkeit. Auf dem Thron der Mayas saß auch ein König, aber die Mayas, die Kultur ist vergangen, das ist Geschichte. Bei den Babyloniern saß ein Nebukadnezar auf dem Thron. Die Babylonier sind vergangen, das ist Geschichte. Wir könnten weitermachen. Im Römischen Reich gab es die Kaiser, das Römische Reich ist vergangen. Aber in Israel sitzt einer auf dem Thron, der sitzt heute noch auf dem Thron, Jesus Christus. Er ist König, Priester und Prophet und er wird in Ewigkeit König sein auf dem Thron. Das hat Gott gesagt und so ist es gekommen. Gottes Wort gilt. Sein Wort ist die Wahrheit. Maria, dein Sohn, wird ewig auf dem Thron Israels sitzen. Aber diese großen Worte, die haben dieser jungen Frau, man vermutet, dass Maria noch nicht mal 20 war, die war bestimmt, manche rechnen, sie war 14, 15, so 16, als die Botschaft kam. Diese Worte haben bestimmt ihr zu denken gegeben. Und im Kapitel 2 heißt es dann, sie behielt diese Worte im Herzen und bewegte sie. Gott hat aber auch gesagt, ein Schwert wird eine Seele durchdringen. Warum? Dein Sohn wird groß sein, aber er wird auch leiden müssen. Und wenn er leidet, wirst du als Mutter auch leiden. Ein Schwert wird deine Seele durchdringen. Ein Schwert. Leiden gehört zu dieser irdischen Welt. Aber der Trost ist, wir werden eines Tages in die Ewigkeit kommen. Dort wird es eine andere Welt sein. Es wird kein Tod, kein Leid, keine Schmerzen, kein Geschrei, das wird es alles nicht mehr geben. Dort wird ewige Heilung sein. Das ist unsere Hoffnung. Das ist unsere Hoffnung. Eine Zukunft mit Gott in der Ewigkeit, die jetzt schon beginnt. Wir haben so ein wunderbares Lied im Chorus. Wir hatten diese 10.000 Gründe. Und wenn dann unsere Zeit gekommen ist, dann werden wir in alle Ewigkeit Gott preisen. Jetzt fangen wir schon an und es geht nahtlos über. In der Ewigkeit geht es weiter. Lob und Dank. Ja, wie wird, Maria aber sprach zu dem Engel, wie wird dies zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Bei allem Übernatürlichen brauchen wir unseren nüchternen Realismus nicht über Bord werfen, sondern wir dürfen, also wir müssen, wenn wir in die Gemeinde kommen, brauchen wir den Verstand nicht an der Garderobe abgeben, so einen Spruch haben wir da. Also du darfst ruhig noch weiter denken. Ja, Herr, schon, du sagst so große Sachen, aber wie soll das zugehen? Das ist nüchterner Realismus. Hey, ich weiß, wie es im Natürlichen geht, aber wie geht es bei dir? Ich verstehe es nicht. Erklär mir doch das. Wie wird dies zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Der Engel sagt, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Geschwister, der Heilige Geist ist der Schlüssel für viele Probleme in unserem Leben. Der Heilige Geist ist nämlich der Geist der Liebe, der Freude und des Friedens, was wir ja wollen. Oder ist hier jemand, der keine Liebe will, nicht geliebt werden will? Jemand, der keine Freude will? Jemand, der nicht Frieden haben will? Ich glaube, das wollen wir alle, oder? Frieden, kein Streit, glücklich sein. Der Heilige Geist ist der Geist der Geduld, des Durchhaltevermögens. Er ist der Geist der Güte. Er ist der Geist der Freundlichkeit. Er ist der Geist der Treue, der Zuverlässigkeit, der Geist der Sanftmut und der Geist der Enthaltsamkeit, der Geist der Keuschheit, der Geist der Selbstbeherrschung. Nochmals. Und Selbstbeherrschung kommt am Schluss, aber es ist nicht das Unwichtigste, sondern es ist sehr wichtig. Aber beginnen tut es mit der Liebe. Zuerst die Liebe. Das ist der Geist, der uns zugesagt ist. Die Liebe Gottes ist in unser Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, Römer 5,5. Wandel im Geist, so wirst du die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Ich sage euch mal eins, nochmals, das Thema Sexualität ist normal nicht das Thema in der Kirche, wir hören da wenig drüber. Aber wenn die Welt dieses Thema auf den Sockel hebt, warum sollten wir es verschweigen? Neulich wurde diskutiert, Deutschland, da ging es um Legalisierung von Prostitution in Deutschland. In den skandinavischen Ländern ist Prostitution verboten. In Deutschland hat man das legalisiert vor ein paar Jahren. Es wurde gesagt, Deutschland ist praktisch das Hurenhaus Europas. Und das hat mich schon ein bisschen schockiert. Warum? Ist alles legal? Und dann kommt man nach Deutschland. Ist alles okay. Das ist weltlich okay, aber bei Gott ist es nicht okay. Gott hat andere Maßstäbe. Wie wird das zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Der Heilige Geist wird über dich kommen. Und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und dann sagt Maria: Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Es geschehe mir nach deinem Wort. In anderen Worten, Gott schickt den Engel. Und der Engel sagt: Pass auf, das sind die Pläne Gottes. Und dann gibt Maria die Zustimmung. Zustimmung von Maria zur Ankündigung des kommenden Geschehens. Maria hätte auch sagen können: Nein, ich will das nicht. Ich will nicht. Maria hätte sagen können zu Gott: Ich will nicht mitmachen. Das will ich nicht. In Deutschland gibt es ein neues Gesetz. Wenn ein Mann um eine Frau wirbt, wenn die Frau Nein sagt, heißt es Nein. Nein heißt Nein, jetzt seit Neuestem. Nein heißt Nein. Da ging es um diese MeToo-Bewegung. Aber Maria stimmt zu. Sie willigt ein. Gott zwingt niemand zu irgendetwas. Niemand. Und dieser Gedanke möchte ich zum Schluss nochmal auch vom Wort Gottes her in anderem Kontext darstellen. Übrigens, ich glaube, dass Maria, nachdem sie zugestimmt hat, wirklich, wisst ihr, wenn Gott zu uns redet, wenn Gott eine Lösung schenkt, eine Antwort, also zumindest bei mir ist es so, dass ich mich dann freuen kann. Dann kommt der Heilige Geist, schenkt mir Freude. Und ich glaube, dass Maria, als sie zugestimmt hat, wirklich ein Freudenfeuer erlebt hat. Ein göttlich gewirktes Freudenfest, weil sie Gott zugestimmt hat, Gott eingewilligt hat, weil sie freiwillig zugestimmt hat. Gott hat sie nicht gezwungen, mitzumachen. In Offenbarung 3,20 heißt es, die Gemeinde Laodicea, die wir als Endzeitgemeinde identifizieren, dort heißt es: Sehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem will ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Und wir werden, andere Übersetzung, Neue Genfer, und wir werden miteinander essen. Ich stehe, Jesus sagt zu dieser Gemeinde in Laodicea: Ich stehe vor der Tür. Also eigentlich wäre es besser, wenn Jesus hätte sagen können: Ich bin in eurer Mitte. Aber er sagt: Ich stehe vor der Tür, draußen. Also, wenn wir Gottesdienst haben, würde ich mich freuen und wünsche mir auch immer, dass Jesus in unserer Mitte ist. Er sagt: Wo zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln, da bin ich in ihrer Mitte. Aber Jesus sagt zu Laodicea: Ich stehe vor der Tür, ich klopfe an, hey, ich möchte rein. Und dann sagt er: Wer mir aber auftut, zu dem werde ich hineingehen und Abendmahl oder essen, mit ihm essen. Und wir werden miteinander essen. Miteinander essen. Das ist heute auch keine Gepflogenheit mehr. Also bei meinem Elternhaus, nur nebenbei gesagt, das war die Zeit, wo man morgens zur Arbeit ging, mittags nach Hause zum Mittagessen. Im Nachmittag gehst du wieder zur Arbeit, weil die Arbeit nicht weit weg war. Und abends hast du gemeinsam Abend gegessen. Die Familie hat zusammen gegessen. Heute ist es, Heute ist es so durcheinander, der eine hat diese Dienstzeiten, der andere eine andere Dienstzeiten und die Kinder haben irgendwelche Sonderprogramme in Sport und Musik und was weiß ich, wo was nicht alles. Welche Familie sitzt heute noch gemeinsam am Tisch, um wenigstens einmal zusammen zu essen? Das ist auch wichtig. Wir brauchen biblische Rituale, zusammen essen. Wir feiern auch zusammen Abendmahl, zusammen essen. Das ist Gottes Idee. Natürlich, manchmal geht es nicht, aber vielleicht wenigstens einmal in der Woche zusammen essen. Einmal. Es ist ja was Schönes, wenn man ausgeht und miteinander essen geht. Okay. So, Jesus, er steht vor der Tür und klopft an. Nochmal, Jesus kommt nicht mit der Brechstange und rammt die Stange in die Tür und bricht die Tür auf und sagt, jetzt bin ich da und jetzt läuft es nach meinen Ideen. Ich mache jetzt, was ich will. Nein, er ist ein Gentleman, er klopft. Ich klopfe an. Willst du mir auftun? Dann freue ich mich. Lässt du zu? Dann bin ich traurig. Aber du entscheidest, ob du aufmachst oder zulässt. Zweites Beispiel. Gott zwingt uns zu nichts. Zweites Beispiel. Und dann bin ich beim Schluss. Jesus hat viele Menschen geheilt. Und er hat teilweise, ich weiß, ich habe jetzt nicht Statistik gemacht, aber es war seine Art zu fragen, was willst du, dass ich dir tun soll? Der blinde Bartimäus, Markus 10, 51, was willst du, dass ich dir tun soll? Hey, schon ein Blinder sitzt in Jericho an der Straße oder was weiß ich, wo er saß. Jesus kommt vorbei, da ist eine Menschenmenge, da gibt es Gerede, da Bewegung, da ist was los. Das ist wie wenn heute, das ist vielleicht ein schlechter Begriff, aber wenn heute eine prominente Person irgendwo erscheint, dann sammeln sich plötzlich die Leute, die wollen den sehen und vielleicht noch ein Foto machen. Und da sitzt einer am Rande und der hört, weil er es nicht sieht, hey, was ist da los? Ja, Jesus kommt vorbei. Und dann schreit der Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und die sagen, sei ruhig, jetzt geht's nicht um dich, sei ruhig. Doch, Jesus, Sohn David, erbarme dich meiner. Und Jesus bleibt stehen, er hört den Herzensschrei. Er hört diesen Schrei der Hoffnung, jetzt könnte mir geholfen werden. Ich vertraue ihm, das ist der Meister, von dem ich gehört habe. Er hat Blinde sehen gemacht, Lahme gehend, er hat Tote sogar aufgeweckt. Das ist meine Chance. Jesus, Sohn Davids. Und er sagt, bringt ihn her. Und dann fragt Jesus, was willst du? Hey, er sieht, dass der Mann blind ist. Hey, der kommt und fragt ihn, was willst du? Er sagt nicht, ich sehe, dass du blind bist, sei sehend. Nein, er respektiert den Willen dieses blinden Mannes und fragt ihn, was willst du, dass ich dir tun soll? Und wir müssen Gott sagen, was wir wollen, dass Gott tun soll. Amen. Wir müssen es ihm sagen, im Gebet, mit ihm reden. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und Gott sagt, hey, Jesus sagt, sei sehend, dein Glaube hat dich geheilt. Sei sehend, das kreative Wort Gottes kommt und wirkt die Heilung bei diesem blinden Menschen. Das ist unser Gott. Das ist unser Gott. Das ist Gottes Wort. Und dieses Wort besteht in Ewigkeit. Es wird ewig nicht vergehen. Es wird kein Jota von diesem Wort verändert werden, bis nicht alles erfüllt ist. Diesem Gott glauben wir. Ich glaube an ihn. Und er wird uns zum Ziel bringen. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen an diesem Tag. Wir danken dir, Herr, dass wir uns wieder neu erinnern dürfen, Herr. Die Vorgeschichte zu deiner Geburt, Herr. Ja, Herr, dein Vater hat dir ein legales Kommen in diese Welt vorbereitet. Damit nicht Schimpf und Schande und die Lügenpresse etwas Verlogenes daraus macht, sondern damit dein Ruf geschützt ist, Herr Jesus, dass du in eine legale Ehe hineingeboren wurdest. Und da danken wir dir, Herr. Wir preisen dich, Herr. Du bist Fleisch geworden, das Wort wurde Fleisch. Dir sei Ehre. Und Herr, du hast die Antwort auch auf unsere Frage. Wie wird das zugehen? Herr, wir wissen oft nicht, wie es zugehen soll, was gewünscht ist, was gebraucht wird, wo Hilfe geschehen soll. Aber du hast die Antwort. Und du kannst auch uns einen Engel schicken, der uns zu uns redet, Herr. Du bist ein allmächtiger Gott, ein El Shaddai, ein allmächtiger Gott. Halleluja, Halleluja, ich preise dich und danke dir, der einer Sarah einen Sohn verheißen hat, einen Isaak, El Shaddai. Lob und Dank, Herr, wir preisen dich und danken dir von ganzem Herzen. Bei dir sind alle Unmöglichkeiten, du, Herr, kannst Unmögliches möglich machen. Herr, das sind deine Gelegenheiten, dich zu verherrlichen. Und dafür danken wir dir, Herr. Halleluja. Amen. Amen. Wer will noch beten?